Also dieser Initialgedanke nach dieser Feststellung von diesem Schatten im Gehirn war tatsächlich bei mir, ich will das nicht, weil ich für mich persönlich gesagt habe, ich möchte nicht mehr pflegen, weil ich meinen Vater so lange gepflegt habe und es war eine sehr, sehr emotional belastende Zeit. Das sehe ich natürlich heutzutage alles total anders. Ich sehe das bei meinem Sohn halt, der ist gut drauf, ist ein cooler Typ und ich glaube auch, wenn unser Leben häufig über Kotzkratzen anstrengend ist, fühlen wir trotzdem irgendwie ein sehr schönes Leben und haben vor allem einfach ein gesundes Kind.
Willkommen zur 71. Folge des Mein Herz lacht Podcast, dem Podcast für Eltern beeinträchtigter, behinderter oder chronisch kranker Kinder. Christine ist am Mikrofon. Wie schnell sagen wir manchmal Dinge, ohne darüber nachzudenken? Und welche Bilder tragen wir über Behinderung und Pflege mit uns herum? Jule Sauter hatte keinerlei Berührungspunkte mit diesen beiden Themen, bis ihr Vater schwer erkrankte. Sie half bei seiner Pflege und nach einer sehr belastenden Zeit war sie sich sicher, dass sie so etwas kein zweites Mal machen wollte. Doch dann wurde sie selbst Mutter und schnell war klar, dass bei ihrem Sohn etwas anders war. Ihre Welt stand Kopf. Wie sie heute über das Thema pflegende Elternschaft denkt und warum ihre Ärztin findet, dass sie eine ganz andere Frau geworden ist, das erzählt sie uns in dieser Podcast-Folge. Viel Spaß! You've been down this road for far too long. He left your love behind. But still you keep on crawling back, despite the pain inside. Herzlich willkommen, liebe Jule. Schön, dass du bei uns im Podcast zu Gast bist. Wir machen es ja immer so, dass sich zu Anfang die Gästinnen und Gäste selber vorstellen. Deswegen sag uns doch einfach kurz, wer du bist und vielleicht ein paar Worte zu deiner Familie.
Gerne. Schön, dass wir das heute geschafft haben mit dem Gespräch. Ich freue mich. Mein Name ist Jule, ich bin pflegende Mama. Unser Sohn, der hat das seltene Jagib-Syndrom und wir haben noch eine Tochter, die ist noch 17, hat gerade ihre erste Abiturprüfung geschrieben und wird demnächst 18. Und genau, mein Mann und unsere zwei Katzen, wir leben gemeinsam in Leipzig.
Da drücken wir natürlich die Daumen für die restlichen Abiturprüfungen, die da noch anstehen. Ist ja auch so ein großer Schritt. Aber lass uns doch nochmal so ein bisschen zurückgehen in deine Kindheit. Hattest du damals schon irgendwie Berührungspunkte mit dem Thema Behinderung?
Nicht wirklich, nein. Also ich habe zwei sehr viel ältere Brüder und da war ja dann auch irgendwann so Zivi-Thema. Und ich weiß, dass, glaube ich, einer meiner Brüder Essen ausgefahren hat für Menschen mit Behinderung, bin ich mir relativ sicher. Aber das hat alles so, sage ich mal, am Rande stattgefunden. Und man muss tatsächlich auch sagen, ich bin ja auch wirklich so ein Kind der 90er und da war es irgendwie echt noch so ein bisschen gang und gäbe, diskriminierende Sprache zu nutzen, eben auch im Bereich von Behinderung. Also sicherlich nicht unbedingt schön. Aus heutiger Betrachtung, also weil man einfach unreflektiert war, weil dieses Wort, ne, also diese typische Frage, bist du behindert, zu stellen an eine Person, wo man vielleicht eigentlich sagen möchte, hast du noch alle Latten am Zaun, in dem Moment war einfach gang und gäbe. Und das ist natürlich aus heutiger Sicht, gerade aus meiner persönlichen heutigen Sicht, absolute Katastrophe. Also das waren sicherlich eher negative Seiten meiner Seite her, Berührungspunkte mit dem Thema Behinderung.
Ja, ich glaube, man müsste auch einfach dazu sagen, dass es halt eine ganz andere Zeit war damals, ne? So wie du gesagt hast, irgendwie so Sprüche waren nicht gut, aber man hat sich nicht Gedanken darüber gemacht und ich sag mal, vielleicht einfach mal so rausgehauen, ohne das wirklich ernst zu meinen, ohne das in Schutz nehmen zu wollen.
Genau, und das wurde auch nicht eingeordnet. Also das ist zum Beispiel was, was ich jetzt so rückblickend halt auch sagen kann, dass diese Sprüche gefallen sind und es war aber auch niemand da. Ich sag mal, jetzt auch weder Lehrpersonal noch sonst irgendwer, der das eingeordnet hat.
Ja, und da können wir ja sagen, zum Glück hat sich da ja einiges getan, dass es jetzt nicht mehr so ist, zumindest hoffentlich nicht mehr verbreitet, sagen wir mal so. Es kommen natürlich immer noch irgendwelche Sachen vor, aber insgesamt sind wir da, glaube ich, schon so ein bisschen vorangekommen. Und hattest du denn jemals irgendwie Berührungspunkte mit dem Thema Pflege?
Ja, ich hatte Berührungspunkte mit dem Thema Pflege dann so ab meinen 20ern, weil mein Vater eine neurodegenerative Krankheit hatte. Ich sag mal, er hat die Statistik weit überlebt mit dieser Krankheit. Also er war sehr lange krank. Ja, also die letzten 8 Jahre so der Krankheit, also auch davor schon deutlich spürbar, aber dann wirklich sehr stark pflegebedürftig. Die letzten 2 Jahre war er dann auch in einem Heim, weil einfach die Pflege zu Hause so nicht mehr abbildbar war. Und das war dann natürlich ein sehr, sehr großer, also ein riesen, auch emotional sehr starker Punkt in Berührung mit dem Thema Pflege und was es heißt, einen Menschen mit Behinderung, erworbener Behinderung sozusagen, ja, direkt in der Familie zu haben.
Kannst du dich noch daran erinnern, was diese Zeit mit dir gemacht hat, wie sich das für dich angefühlt hat, wie es dir da ging?
Sehr, sehr viel. Also die hat sehr viel mit mir gemacht. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass diese Krankheit, die mein Vater hatte, ihn einfach auch als, also die hat einfach seine Persönlichkeit tatsächlich auch etwas verändert. Und ich bin dann im Zuge dessen in eine Therapie gegangen, um da so ein bisschen, ja, im Prinzip die Akzeptanz zu lernen und den entsprechenden Umgang für mich damit auch so ein bisschen mehr differenzieren zu können, was ist jetzt, was ist mein Vater, was ist die Krankheit, was sind vielleicht Medikamente etc., um da einfach gut durchzukommen. Das war auch wirklich sehr gut. Also das war sehr, sehr wichtig, würde ich auch mal sagen, so für unser jetziges Leben und unseren jetzigen Weg hat mir das tatsächlich sehr geholfen, muss ich auch sagen. Also ich bin kein Fan von toxischer Positivität, aber ich muss trotzdem sagen, dass eben auch die Pflege meines Vaters mir in meinem jetzigen Leben und in der Pflege meines Sohnes und dem persönlichen Umgang damit immens geholfen hat. Also das hat mich, das hört sich jetzt ganz komisch an, aber es hat mich tatsächlich voll weitergebracht. Also ja.
Würdest du denn rückblickend sagen, dass du damals schon so eine Art Perspektivwechsel vorgenommen hast? Oder war das auch, sag ich mal so, einfach halt eine anstrengende Zeit? Hast du da noch zu Hause gewohnt oder wie?
Nee, da war ich zu der Zeit, ich wohne jetzt wieder in Leipzig und habe davor aber 10 Jahre in Köln gelebt. Und meine Eltern, die waren mal ein bisschen nomadenmäßig, verstreut überall. Die kamen aber irgendwann wieder auch nach Leipzig zurück. Einer meiner Brüder ist hier, der andere ist in Berlin. Das heißt, das Familienzentrum war eher hier und ich war in Köln und bin immer sehr viel gependelt. Und ich bin auch schon in der Zeit, wo meine Eltern noch in Spanien gelebt haben, viel dort hingependelt, auch um meine Mutter zu unterstützen. Und insgesamt hat es alleine da schon ganz viel Perspektivwechsel hervorgerufen, weil ich meine Prioritäten anders gesetzt habe. Also ich war zu der Zeit, also habe gearbeitet in Köln, habe davor dort studiert, aber dann gearbeitet und habe aber ganz klar für mich gemerkt, ich möchte gerne noch so viel Zeit, wie es geht, bei meinem Vater sein. Ich möchte helfen, ich möchte unterstützen und ich möchte gerne mehr Familienzeit, was letztlich eben auch dann dazu geführt hat, dass ich wieder zurückgezogen bin nach Leipzig, als meine Eltern dann eben auch hier waren, um näher bei der Familie zu sein. In Anführungszeichen praktischerweise hatte ich da auch schon ein Jahr Fernbeziehung zu meinem jetzigen Mann, der halt auch hier gelebt hat. Das hat sich ganz gut gefügt. Aber ja, ich würde ganz klar sagen, sowas wie Prioritäten setzen und was ist wirklich wichtig und auch so ein bisschen, worüber regt man sich noch so auf im Leben? Das hat sich da schon sehr geändert, ja.
Ja, ich glaube, das erzählen viele, dass es halt einen großen Unterschied macht, ob man was selber erlebt hat oder ob einem jemand sagt, ach, jetzt reg dich doch nicht so auf, es gibt Schlimmeres, ne? So nach dem Motto, dann denkt man ja, ja, du kannst ja gut reden, ne? Hast keine Ahnung. Aber würdest du sagen, dass du damals dann schon sehr viel offener geworden bist? Also als dann quasi irgendwann das Thema auch mit deinem eigenen Sohn war, warst du da, sag ich mal, offen zu sagen, hey, ich akzeptiere jedes Kind oder wie war das bei dir?
Total, ja. Also wirklich total. Also es war so, dass wir die Diagnose bekommen haben. Wir hatten die ja durchaus trotzdem relativ früh, also mit 14 Monaten, kam die Diagnose Jakob-Syndrom für unseren Sohn. Und es war natürlich trotzdem ein krasser Moment, irgendwie, es war am 22.12.23, ich weiß noch ganz genau, war halt kurz vor Weihnachten. Und ich habe die Genetikerin angerufen, weil ich so ein bisschen das Gefühl hatte, die haben schon was, aber die rufen nicht an, weil Weihnachten ist. Und so war es auch tatsächlich, aber die Genetikerin, die war ganz, ganz toll. Die hat gesagt, eigentlich macht sie das nicht am Telefon und so. Aber jetzt habe ich sie ja schon an der Strippe und sie kann jetzt auch nicht so tun, als hätte sie nichts. Und deswegen haben wir dann darüber gesprochen. Und das war natürlich krass, vor allem, weil ich habe auch den Namen des Syndroms erstmal gar nicht verstanden und hatte in dem Moment aber auch war gar nicht da genug, um nochmal nach einer Buchstabierung zu fragen. Das heißt, ich habe dann erstmal ein bisschen dumm und dämlich gesucht danach im Internet. Also ich habe das dann meinem Mann erzählt und da habe ich auch dann geweint, kurz während ich das erzählt habe. Das kam dann kurz so hoch und dann war es aber, das hört sich hier so ein bisschen platt an, es war nicht egal, weil es war gut, diese Diagnose zu haben und gleichermaßen habe ich aber direkt gedacht, ja gut, aber was ist jetzt anders? Also nichts. In unserem Falle nichts, weil wir, Gott sei Dank, das muss man natürlich dazu sagen, auch jetzt keine zum Beispiel lebenszeitverkürzende Diagnose für unseren Sohn haben. Er ist mehrfach behindert, aber er ist sehr, sehr gesund. Und ich finde, das ist immer sehr wichtig, das abzugrenzen. Und dann war es eigentlich so, naja, dann wussten wir halt, was es ist und dann konnte ich mich so ein bisschen konkreter informieren.
Kam das für euch überraschend oder habt ihr eine Pränataldiagnostik machen lassen oder wie war das, bevor ihr diese Diagnose hattet?
Also wir haben ja einen relativ langen Weg doch schon zur Diagnose gehabt.
Was heißt lang? Also eine ziemliche Achterbahnfahrt, würde ich sagen, weil wir haben schon vorab jegliche Pränataldiagnostik gemacht, die es so gibt, die man halt so macht. Und das ist natürlich auch jetzt im Nachhinein nicht schön, das zu sagen. Also es fühlt sich für mich nicht mehr schön an, das zu sagen, aber ich möchte das sagen, weil ich das wichtig finde, weil wir eigentlich ausschließen wollten, ein Kind mit Behinderung zu bekommen, weil ich für mich persönlich gesagt habe, ich möchte nicht mehr pflegen, weil ich meinen Vater so lange gepflegt habe. Und das war für mich eigentlich relativ klar, weil es war eine sehr, sehr emotional belastende Zeit. Das sehe ich natürlich heutzutage alles total anders, aber zu dem Zeitpunkt war das so. Und da war immer alles unauffällig. Ich fand das Schwangersein nicht toll, aber ich war immer fit und es war alles in Ordnung. Und dann war eine Routineuntersuchung und bei dieser Routineuntersuchung, da war ich schon 5 Tage drüber, da wurde dann zufällig, ist wirklich auch ein Zufallsbefund, ein Schatten im Schädel festgestellt. Und letztlich stellte sich heraus, das ist eine dem Syndrom zuzuordnende Zyste, das wussten wir aber alles noch lange nicht. Da hieß es natürlich, wir müssen Ihnen das jetzt sagen, wir wissen nicht, was es ist, können wir erst genau sagen, wenn das Kind auf der Welt ist. Und da ging das schon so ein bisschen los, das Anfangsmartyrium, sage ich mal, unserer ersten 2 Jahre mit unserem Kind. Genau, also wir haben dann die Einleitung versucht über 6 Tage, das hat überhaupt nicht funktioniert. Und dann habe ich mich für einen Kaiserschnitt entschieden. Das war sowieso alles ziemlich traumatisierend und gruselig. Und dann war unser Sohn schon am 2. Lebenstag im MRT und da wurde dann festgestellt, das Gehirn ist, sag ich mal, symmetrisch entwickelt, also erstmal regulär entwickeltes Gehirn, nur so vom Bild her. Und da ist halt diese Zyste. Es wurde dann nochmal nachkontrolliert, also die ist mitgewachsen, da ist nicht groß was passiert. Und dann wurden wir quasi entlassen mit dem Wissen, ihr Kind ist gesund, alles super, alles unauffällig. So. Und da dachten wir auch erstmal, okay, alles super, alles unauffällig. Es ist ja auch mein erstes biologisches Kind sozusagen. Wir haben ja eine Patchwork-Situation, das habe ich, glaube ich, anfangs nicht erwähnt, genau. Und dachten, es ist alles in Ordnung. Und dann fing unser Sohn halt mit so 3-4 Monaten ganz, ganz schlimm an zu schreien und auch an einem sehr speziellen Ton anzuschreien. Und da sind wir dann mehrfach zum Kinderarzt und der hat uns nicht ernst genommen. Wir haben gemerkt, die Entwicklung läuft ein bisschen anders etc. Und dann sind wir eigentlich mit dem 5. Lebensmonat über viele Umwege und einen Kinderarztwechsel dann schon gestartet mit Förderung, in dem Fall dann erstmal mit Physiotherapie. Und dann kamen so sukzessive alle möglichen anderen Therapien dazu. Und genau, das waren so quasi unser Start in dieses Leben, was wir jetzt führen.
Ja, eine Geschichte, so ähnlich, wie es, glaube ich, viele Eltern erlebt haben. Ich sag mal, dass es mehr oder weniger überraschend kam. Und ich würde aber gerne nochmal an diesen Punkt zurückgehen. Also du hast es ja jetzt schon eingeordnet und du hast doch gesagt, dass du nicht stolz darauf bist und dass du jetzt alles anders siehst. Aber dass du auf der anderen Seite auch ehrlich darüber sprechen möchtest und ohne, dass ich jetzt hier irgendwie einen Shitstorm oder irgendwas aufmachen will, nochmal so diese ehrliche Frage an dich. Hattest du denn jemals dann überlegt, als diese erste Nachricht kam, zu sagen, ich kann das nicht nochmal? Gab es solche Gedanken, die in dir hochgekommen sind?
Also dieser Initialgedanke nach dieser Feststellung von diesem Schatten im Gehirn war tatsächlich bei mir, ich will das nicht. Das war so mein erster Gedanke, war, ich will das nicht. Und dann hatte ich auch immer so, ich habe dadurch, dass ich jetzt 2 große Brüder habe und Nichten habe, habe ich immer gedacht, vielleicht hätte ich einfach die coole Tante bleiben sollen. Das war die ganze Zeit so in meinem Kopf. Warum habe ich das jetzt gemacht und warum haben wir jetzt ein Kind bekommen und warum passiert das jetzt alles? Wie kann das sein, dass das jetzt aufgemacht wird, dieses Szenario, dass es sein könnte, dass unser Kind in Anführungszeichen ein Pflegefall wird oder halt einen Pflegegrad hat oder irgendwie pflegebedürftig ist. Und das war so, als er noch im Bauch war, für mich war das ganz, ganz schwierig. Weil ja dann auch diese Einleitung und so, es war alles eine Katastrophe. Da habe ich auch so ganz, also ich habe einfach jegliche Connection zu mir und meinem Kind und überhaupt dieser Schwangerschaft total verloren, weil ich nur noch in meinem Kopf war, weil das Kind halt noch in mir war und nicht so richtig da. Und das war aber tatsächlich, wirklich ab dem Moment, wo er dann da war, war das anders. Also es war nicht so, das muss ich auch betonen, es war nicht so, dass ich mein Kind im Arm hatte und gedacht habe, Liebe meines Lebens, habe noch nie was Besseres erlebt, so ging es mir nicht. Das hat ein bisschen gedauert und das hat aber, also so der erste Moment kam so ein bisschen, als er musste dann zum Beispiel auf die Neo, auf die Neonatologie nochmal zur genaueren Beobachtung und ich hatte ihn quasi nur 2 Stunden bei mir und dann war er weg. Und das war aber vielleicht rückblickend auch ein gar nicht so schlechtes Momentum für mich, weil ich dann wirklich so ein Gefühl entwickelt habe, ich möchte, dass mein Kind bei mir ist. Warum ist er jetzt weg? Also es war natürlich keine schöne Geschichte, aber vielleicht ist sie letztlich so, wie sie gelaufen ist, tatsächlich für unsere persönliche Entwicklung ganz gut, in großen Anführungszeichen gut gelaufen.
Ja, und ich glaube, es ist auch immer ganz wichtig zu sagen, nur weil man irgendwelche Gedanken hat, heißt es ja nicht, dass man irgendwas auch tut, sondern es geht darum, dass irgendwelche Gefühle da sind, die verarbeitet werden müssen. Und man muss ja auch ganz ehrlich dazu sagen, so eine Geburt ist ja mega anstrengend. Und wenn man dann noch Einleitung, also ich weiß, wovon du sprichst, wenn man diese ganzen Sachen mitmacht und da immer im Krankenhaus und dann wieder eine Runde und dies und es klappt nicht, dass man dann irgendwann denkt, was ist eigentlich mit mir los? Bin ich irgendwie kaputt oder so? Und dass da ja auch sich ganz viel anstaut, ne? Und das irgendwo muss es hin, sage ich mal so. Und dann ist man vielleicht irgendwann auch körperlich total am Ende. Dann kommt die ganze Hormonumstellung. Und ja, es gibt ja auch diesen Baby Blues und diese ganzen bekannten Sachen bei, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, normalen Geburten, also wo jetzt nicht mit Einleitung oder Kaiserschnitt alles, ist es ja auch schon so, dass man sich nicht gleich yippie yay fühlt, sondern der Körper ganz viel mitgemacht hat. Und ich glaube, das muss man einfach vielleicht nochmal sagen und alle, die das erlebt haben, wissen das ja auch, dass man sich einfach nicht die ganze Zeit total gut fühlt. Und dass es dann aber trotzdem nochmal einen Unterschied wahrscheinlich macht, als du deinen Sohn gesehen hast oder so diese Gedanken, die man hat und dieses dann wirklich jemand da zu haben. Oder was würdest du sagen, hat für dich so diesen Schalter umgelegt, zu sagen, nee, ich nehme das jetzt an und mach das jetzt?
Tatsächlich wirklich doll den Schalter umgelegt, hat so ein bisschen dieser Moment so eben mit 4, 5 Monaten, wo ich gemerkt habe, da ist was anders. Also irgendwie läuft die Entwicklung ein bisschen anders und er ist, ich würde sagen, vielleicht noch mal mehr auf unsere Hilfe und uns als Eltern angewiesen, als vielleicht ein regulär entwickelter Säugling ist. Ich meine, Säuglinge sind immer auf Hilfe angewiesen, warum ich darüber reden. Das ist mir da so ein bisschen klar geworden und das hat bei mir wie so ein Schalter umgelegt, weil ich gemerkt habe, hier läuft was anders und hier ist so ein bisschen Action-Modus gefragt. wir müssen hier was tun. Und da kam das erst tatsächlich so richtig. Also das hat bestimmt so 4, 5 Monate gedauert, ja.
Und würdest du jetzt rückblickend sagen, dass dir da auch die Therapie, die du schon gemacht hast, bei deinem Vater auch bei diesem Thema Akzeptanz geholfen hat?
100.000%, auf jeden Fall. Also total, also wirklich total. Das hat ganz, ganz viel beschleunigt. Das hat ganz, ganz viel vereinfacht. Nach wie vor, wir haben das auch zum Beispiel als Elternpaar einfach auch deutlich gesehen, dass mein Mann da einfach länger gebraucht hat für, was natürlich auch am Anfang schwierig war, so für unsere Paarbeziehung, weil ich mich am Anfang einfach mit vielen Themen, die ich so beobachtet und gesehen habe, ein bisschen alleingelassen gefühlt habe und meinen ganzen Gedanken dazu und Ideen, die ich hatte, weil er das immer wie so ein bisschen weggeschoben hat am Anfang, weil wir ja noch keine Diagnose hatten. Genau, aber da hat man es tatsächlich ziemlich deutlich gesehen, dass da auch ein Unterschied in der Schnelligkeit war und für mich war das etwas einfacher.
So, gab es irgendwie, ich sag jetzt mal, so eine Methode oder irgendwas, was dir geholfen hat? Oder konntest du ihm da auch irgendwas sagen? Oder war das einfach so, ja, ich habe das schon mal erlebt und deswegen weiß ich jetzt einfach, was zu tun ist, so ungefähr?
Es war tatsächlich in vielen Fällen so, dass ich das schon mal erlebt, zum Beispiel dieses Thema Pflegegrad, ne, und die Gespräche mit dem medizinischen Dienst und so und überhaupt dann auch nochmal festzustellen, wie unfassbar schlecht dieses System eigentlich auf Kinder ausgelegt ist, weil ich die gleichen Fragen, die ich für meinen in den 70ern Vater beantwortet habe, wie für meinen 7 Monate alten Sohn, da hatten wir dann auch schon den ersten Pflegegrad, auch ohne die Diagnose. Weil ich wusste da schon bürokratisch mehr, als viele, viele Eltern am Anfang wissen und viele, viele Eltern am Anfang überhaupt in ihrem Kopf, das kommt gar nicht vor, weil die natürlich total in ihren Emotionen häufig sind, absolut verständlicherweise. Ich hatte da einfach schon ein bisschen mehr Background-Wissen und wusste so ein bisschen, was kann man machen. Und das hat mir auch geholfen, weil so diese Selbstwirksamkeit, was tun zu können, hilfreich war.
Ja, ich glaube, das ist so dieses Grundding, es irgendwie zu schaffen aus den Gefühlen und vielleicht auch, manche erleben ja auch eine Trauer, weil sie sich ein anderes Bild vorgestellt haben von der Zukunft. Und ich sag mal, diese ganzen Gefühle, dass man da irgendwie ins Tun wiederkommt, ne? Das ist, glaube ich, so das Schwierigste. Oder manchmal fühlt es sich ja auch so an wie so eine Maschine. Man macht dann alles, aber irgendwie hat man es trotzdem nicht bewältigt oder so, ne?
Ja.
Weiß nicht, ob das bei euch dann auch irgendwie so war oder ob du einfach das dadurch dann schneller abschließen konntest und sagen kannst, eigentlich fühlt es sich besser an, wenn man selbst was tun kann.
Ja, also da sind wir mittlerweile beide. Ich hatte das, was du beschreibst, das mit der Trauer und so. Ich persönlich hatte das nie und ich habe das auch nach wie vor nicht. Ich kann auch nicht so genau sagen, warum, aber ich weiß, dass viele das haben. Mein Mann hat das selber so beschrieben, er hatte das auch. Und ich höre das auch von vielen anderen Eltern, denen ich in Kontakt bin. Und ich finde das auch super legitim. Und ich kann das auch irgendwo nachvollziehen. Ich kann das nur persönlich nicht so nachfühlen. Aber das, wie gesagt, ich habe ja auch einen anderen Background. was das Thema angeht. Deswegen ist das vielleicht, ich glaube, das mit der Trauer zum Beispiel, das ich, wo ich das ganz sicher hatte, ist ganz viel in der Verbindung mit meinem Vater. Aber vielleicht hatte ich das Thema dann einfach schon abgehakt, in Anführungszeichen. Ich habe das schon mal so durchlebt und habe im Zuge dessen auch einfach gemerkt, dass das, ja, die Herangehensweise bei meinem Vater war anders. Mein Vater war mal eine gesunde Person, wurde dann krank. Ich sehe das bei meinem Sohn halt ein bisschen anders, weil mein Sohn ist, wie er ist. Er hat eine Behinderung oder diverse Behinderungen, aber dem geht's gut. Der ist gut drauf, ist ein cooler Typ und er braucht kein Mitleid oder irgendwas Ähnliches. Ne? Also er kennt seinen Zustand so, wie er halt jetzt ist. Und ich finde zum Beispiel, das ist halt auch ein Unterschied. Das ist sicherlich auch nochmal für andere Eltern ein Unterschied, wenn das Kind eine Behinderung erwirbt. Das ist vielleicht nochmal was anderes. Oder wenn es gibt ja auch viele regressive Krankheiten oder unser Sohn hat eine Muskelschwäche, die bleibt aber gleich. Er hat keine Muskeldystrophie, die irgendwie schlechter wird etc. Das sind ja alles immer so Themen, finde ich persönlich auch wichtig, wo man sich so ein bisschen, ohne Schicksale zu vergleichen, wenn man das so nennen möchte, aber wo man sich so ein bisschen einordnet. Also zumindest mache ich das. Also ich ordne uns schon immer irgendwo so ein bisschen ein in so ein gewisses Spektrum des Lebens in der pflegenden Elternschaft. Und ich glaube, auch wenn unser Leben häufig über, ich sag's mal so ganz platt, über Kotzkrätzen anstrengend ist, fühlen wir trotzdem irgendwie ein sehr schönes Leben und haben vor allem einfach ein gesundes Kind.
Ja, also ich glaube, die Einstellung spielt ja eine große Rolle, wie man das sieht. Gab es denn irgendwie so einen Punkt oder vielleicht kannst du da mal so ein bisschen beschreiben, wie eigentlich dein Pflegealltag, dieser super anstrengende Pflegealltag jetzt aussieht und ob du trotzdem in irgendeinem kleinen Moment mal gedacht hast, oh, eigentlich hatte ich mir das ja anders vorgestellt.
Unsere Kapazitäten und unsere Energie, so sage ich mal, im Alltag ist halt einfach wirklich mehr als 200% ausgereizt. So, das heißt, wir müssen natürlich immens planen, hauptsächlich einfach für unseren Sohn zu seinem Syndrom. Zum Chagib-Syndrom gehören eben auch so Autismus-Spektrums und ADHS-Themen und so im Duracell-Hasen-Modus vor allem. Also die ersten 2 Jahre hatte er tatsächlich motorisch, war ganz, ganz schwach. Aber er hat das mittlerweile, haben wir das wirklich so gut. Er überkompensiert das immer so ein bisschen über sehr viel Bewegung, sehr viel Kraft. Das fordert natürlich immens. Also auch so dieses, na, ich sag immer, wir sind halt so sein externes Nervensystem. Und ich habe halt auch wirklich, das merke ich selber auch persönlich sehr, ich habe sehr auch das Nervensystem meines Sohnes übernommen, weil ich halt die Situation für ihn einschätzen muss und weil ich immer gucken muss, passt das für ihn? Was weiß ich, ist da eine Tür offen, wo er mich schon wieder abhauen will, weil er da reinrennt? Ist da eine Treppe? Ist da dies? Ist da die Person XY, auf die er reagiert? Ist es zu laut? Was könnte ihn irritieren? Also das läuft die ganze Zeit im Hintergrund ab und das ist super anstrengend. Dazu kommen die Nächte, die einfach nur katastrophal sind. Also da haben wir ganz, ganz viele Eltern von Kindern mit Gendefekten, wo geistige Behinderung, Neurodivergenz eine Rolle spielt. Die schlafen einfach irre schlecht. Oder gar nicht oder sehr ungern. Und unser Sohn hat häufige Wachepisoden von wirklich Stunden, wo er einfach wach ist nachts. Dazu muss ich aber auch sagen, immerhin hat er da gute Laune. Also der ist da bester Laune und ballert hier durch die Wohnung und denkt, machen jetzt hier eine kleine Tanzparty. So, rennt immer zu Alexa, möchte da Musik hören nachts um 2. Gleichzeitig ist er halt auch, weil er viel verarbeitet nachts, weil er sehr reizoffen ist tagsüber und tagsüber auch nicht mehr schläft, seit er schon 1 ist, weil sein Gehirn das nicht so richtig zulässt, da kann er noch so müde sein, er schläft einfach nicht ein, ist er sehr überreizt und sehr aktiv körperlich, motorisch, also er neigt zu so Jaktationen, er schmeißt sich wirklich so richtig durchs Bett, das hilft ihm teilweise, es reguliert ihn und teilweise muss ich im Halbschlaf darauf achten, wie atmet er gerade, wie weit ist er schon agitiert, muss ich ihn einfangen quasi, muss ich ihn in den Arm nehmen. Wenn es überhaupt nicht mehr geht, muss ich den Papa anrufen, damit er sich mit ihm auf den PC-Ball setzt, weil er dann so viel Koregulation braucht, dass er sonst wach ist. Und dann, ne, also es ist immer, das Credo ist immer, das Kind braucht genug Schlaf, dann ist der halbe Tag gerettet. Weil wenn er dann auch noch zu wenig Schlaf hat, dann, ja, dann kriechen alle nur noch am Boden. Es ist halt dann immer doppelt schwierig und ich finde das ganz anstrengend. Und dann ist wirklich auch noch ein großer anstrengender Teil einfach, dass unser Sohn jetzt nicht per se, wenn man ihn so das erste Mal sieht, eine sichtbare Behinderung hat. Er hat keine Hilfsmittel sozusagen, außer seine Brille, die er mit sich rumträgt. Das ist jetzt aber auch nicht mehr per se auffällig. Wenn man ein bisschen Zeit mit ihm verbringt, natürlich merkt man dann, dass er nicht regulär entwickelt ist wie ein 3,5-Jähriger und dass er nicht spricht, also nonverbal, dass er Verhaltensauffälligkeiten zeigt, dass er so redundante Bewegungsmuster macht und solche Sachen. Das heißt aber natürlich auch, es muss immer viel erklärt werden, es muss viel übersetzt werden. Das sind alles Dinge, die machen wir super gerne, weil wir natürlich so auch Aufklärung schaffen und gleichzeitig ist es einfach mit das Anstrengendste. Weil das selbst bei Menschen, die ihn gut kennen, auch mal in der Familie, gerade wenn er Entwicklungssprünge macht oder so, es kommen ja auch immer neue Sachen dazu, was das schön ist, die wir aber selber als Eltern manchmal erst neu einordnen müssen. Und die dann noch zu übersetzen für andere Personen, das ist einfach super fordernd. Also das ist, man redet teilweise am Tag so viel, dass wir, wenn wir dann abends, wenn das Kind schläft, hier auch wirklich auf der Couch sitzen und erstmal gegen die Wand starren für 10 Minuten und keiner mehr mit irgendwem sprechen will. So.
Also wenn ich mir das vorstelle, dann ist das ja fast so, wie wenn man so ein bisschen auch das Leben eines anderen mitlebt, ne? Oder wie du es beschrieben hast, das externe Nervensystem. Also die ganze Zeit eigentlich immer zu gucken für jemand anders mit. Das ist natürlich super anstrengend. Wenn du dann noch sagst, dann noch das Erklären, dann noch dies, dann sich überall einlesen, dann noch die ganzen Pflegethemen, also
die Bürokratie, ja, die dann noch, die sowieso, ne, das kennt ja auch, also jedes pflegende Elternteil kennt das, diese Bürokratie, die hinten dran hängt, die einem Energie frisst, das alles auf Schlafmangel, das ist natürlich irre. Also das ist viel, das ist wirklich, wirklich viel.
Gibt es denn gerade bei diesem Thema, wenn du sagst, du musst anderen viel erklären, da denke ich spontan irgendwie an Supermarkt oder so, vielleicht auch Kindergarten. Gibt es da irgendwie so eine Szene, die dir noch in Erinnerung ist, wo du vielleicht bei jemand anderem auch so einen Perspektivwechsel auslösen konntest?
Also ich muss sagen, gerade so im Kindergartenkontext haben wir eigentlich immer nur sehr, sehr, sehr positive Erlebnisse. Das ist echt super schön. Also unser Sohn zum Beispiel, der flüchtet gerne mal so aus einer Gruppe raus zu den Vorschülern, die bei ihm mit auf dem Gang sind. Und das wusste ich am Anfang selber gar nicht so genau. Und dann habe ich regelmäßig irgendwie größere Kinder mal getroffen, die immer alle ihren Eltern dann erzählt haben, wer mein Sohn ist und dass der heute bei denen war und dass der aus der heilpädagogischen Gruppe kommt und so. Und dann haben die Kinder quasi ihren Eltern so ein bisschen was über meinen Sohn erzählt. Und das war so süß und so schön, da zuzuhören und was sie dann so gesagt haben. Weil die Eltern auch gefragt haben, aha, und ja, was macht er dann bei euch? Ach ja, na, wir basteln dann oder so. Und der guckt dann zu. Oder will uns irgendwie, manchmal nimmt er sich auch irgendwie ein Kind und will dem irgendwas zeigen und schleift es dann durch die Gegend oder so. Da ist halt gar keine Berührungsangst. Und das ist natürlich, also das ist natürlich nochmal anders schön, wenn andere Kinder ihren Eltern sozusagen so ein bisschen unser Kind erklären, in Anführungszeichen, oder einfach vorstellen. Du kannst ja einfach sagen, vorstellen, genau. Das ist eigentlich tatsächlich sehr schön.
Ist das so ein bisschen auch die Wunschvorstellung oder ich sag mal, wie vielleicht Inklusion besser funktionieren könnte? Weil wenn wir das jetzt nochmal so vergleichen mit der Kindheit oder 90er Jahre oder so, dann ist es ja, sag ich mal, sehr getrennte Welten gewesen einfach. Ne? Null Berührungspunkte, man sagt Sachen, keine Gedanken über irgendwas gemacht. Wenn wir das jetzt anschauen, funktioniert es dann, weil es nicht diese Trennung gibt? Oder wie stehst du allgemein zu dem Thema, dass es eine extra heilpädagogische Gruppe braucht oder nicht? Wie siehst du das?
Also ich finde, ich gehe zum Beispiel, muss ich sagen, nicht 100% mit dem Gedanken mit. Inklusion bedeutet, dass alle immer das Gleiche machen oder dass alle am gleichen teilhaben können müssen. Ist das Deutsch? Können müssen. Genau.
Sollen.
Sollen. Können sollen. Die Erzieherinnen und Erzieher mehr Zeit haben, vielleicht einfach zusätzlicher ausgebildet sind und das einfach besser klappt. Was ich wiederum super wichtig finde und was unsere Kita halt auch, finde ich, einfach Nonplusultra, Sechser im Lotto mäßig umsetzt, ist das Mischen der Gruppen. Also das regelt, also zum einen, dass alle Kinder auch in der heilpädagogischen Gruppe und deren Hilfsmittel und alles, was sie so brauchen und wie sie halt so ihren Alltag gestalten, dass das alles sichtbar ist. Also dass sie nicht irgendwo hinten am Ende des Ganges stattfinden, sondern dass man immer an dieser Gruppe zum Beispiel vorbeiläuft und dass die stattfinden und dass die trotzdem teilhaben, indem sie halt auch mit ihrer Gruppe oder mit den Erzieherinnen oder dem Erzieher zu den anderen Gruppen dazukommen. Und so aber auch, wie es für das Kind passt. Also, weiß nicht, unser Sohn ist halt motorisch relativ fit, so auch für sein Syndrom. Der kann halt dann auch vielleicht mal mit einem anderen Jungen aus der Gruppe mit in den Sportraum und dann teilen sie sich ein bisschen auf, weil vielleicht das dritte Kind aus der HP-Gruppe da keine Lust drauf hat oder es ihm zu laut ist oder so. Und das finde ich auch total legitim. Meinem Kind sind sicherlich auch viele Dinge nix. Und da finde ich auch nicht, dass Inklusion da bedeutet, dass er da jetzt aber dran teilhaben muss, so in Anführungszeichen. Ne? Kita ist ja auch an sich kein unanstrengender Ort, auch für regulär entwickelte Kinder. Und ich finde das schön und wichtig, dass es diese Gruppen gibt, weil einfach auch die Förderung sicherlich nochmal anders gewährleistet werden kann. Aber dass man einfach schaut, dass man trotzdem gemeinsam ist. So, das ist so, finde ich, der Kern eigentlich des Ganzen. Ja, also ich finde zum Beispiel auch total wichtig, ist auch so ein kleiner Punkt, dass die Gruppe eine eigene Umkleide hat. Und sich nicht mit die Großumkleide, weil für meinen Sohn zum Beispiel wäre das schon wieder viel zu wild. Da sind dann so viele Kinder in der Umkleide und das ist für ihn so ein Reiz-Overload dann schon am frühen Morgen. Da würde ich ihn wahrscheinlich auch gar nicht so gut rauskriegen, weil das viel zu aufregend wäre. So haben sie eine eigene, ruhigere Umkleide, wo ich sogar so ein bisschen timen kann, wer kommt wann, wann kommen wir, damit da Ruhe ist. Also das schätze ich schon sehr und das finde ich auch sehr wichtig.
Jetzt hast du so erzählt, und das habe ich auch schon oft gehört, dass es bei Kindern ja oft so natürlich ist, die nicht irgendwelche Berührungsängste haben oder so. Gibt es denn auch irgendwas, was du dir von Erwachsenen wünschen würdest, wie die euch ansprechen oder mit euch umgehen?
Ich persönlich finde das immer gut, wenn wir angesprochen werden und einfach auch offen angesprochen werden. Und ich finde es auch total gut, wenn Erwachsene zum Beispiel auch sagen, was sie ein Wort benutzen, wo sie vielleicht denken, okay, ist das jetzt so richtig, dann aber sagen, oder was wäre denn das bessere Wort? Zum Beispiel trauen sich ja wirklich viele einfach nicht, Behinderung zu benutzen, aus Gründen, die wir auch schon besprochen haben, weil es einfach super negativ konnotiert ist und auch als Schimpfwort genutzt wird, was einfach Quatsch ist. Vor allem, wenn man mal überlegt, dass es überhaupt kein Problem ist, zu sagen, jemand ist sehbehindert, das ist irgendwie, es wird so abgewunken, ja, ist kein Tipp, sehbehindert, ja, Aber allein nur dieses kleine Wort, behindert, ist ein Riesenthema. Das heißt, ich finde es immer gut, wenn wir angesprochen werden und einfach, ja, einfach offen gefragt wird. Und aber auch, wenn man so merkt, dass da wirklich auch wirklich Interesse dahinter steckt im Sinne von, ach so, ja, vielleicht könnte man das ja so sagen und wie sage ich das besser? Und ich finde es zum Beispiel ganz toll, ich mache ja auch bei Instagram relativ viel Aufklärung rund um dieses Thema, wenn zum Beispiel alte Schulbekannte, die Kinder haben, sagen, sie sind da total dankbar für, weil sie haben sonst keine Berührungspunkte damit. Und weiß nicht, kannst du ein Buch empfehlen, wo ich das gut nochmal mit meinem Kind begleiten kann und so? Also wenn so aktiv nach Hilfe gefragt wird. Oder ich hatte auch ein ganz tolles Beispiel von einer alten Schulfreundin, deren Mann eine eigene Praxis eröffnet hat und eben mit auf die Website aufnehmen wollte, dass eben auch wirklich Menschen mit Behinderung und Neurodivergenz und so willkommen sind. Und sie wollte halt wissen, wie sie das am besten formulieren, damit das gut eingebettet ist. Sowas. Das sind häufig, sind das kleine Momente, die aber, finde ich, ganz, ganz wichtig sind.
Ja, weil das kann ja auch nochmal Distanz schaffen, wenn man irgendwie denkt, so, oh, ich will da ja nichts Falsches sagen, ich will niemanden verletzen, und dann sagt man irgendwie lieber nichts. Also was wäre denn so ein konkreter Satz, um euch anzusprechen?
Naja, zum Beispiel, wenn jemandem auffällt, dass unser Sohn noch nicht spricht, dann finde ich auch wirklich die Frage, ist natürlich, ich verstehe auch, dass die Leute sich schwer tun damit. Beispiel nicht zu fragen, warum spricht er nicht? Das hat ja immer so ein bisschen wie, warum Vorwurf. Fordert, genau, also fördert ihr nicht, dass er nicht spricht, sondern gibt es einen Grund, dass er nicht spricht, zum Beispiel? Oder gibt es einen Grund, dass er die Brille trägt oder so? Weil das sind tatsächlich Anhaltspunkte, wo ich halt auch ganz konkret sagen kann, ne? Daran und daran liegt es. Ich sag mir mal, das ist mal ein Negativbeispiel ummünzt, haben wir häufig das Thema, dass Menschen sagen, eher die älteren Generationen tatsächlich, aber dass die mal sagen, ach, der sieht aber müde aus. Und da gibt's halt Tage, wo ich einfach nur lächel und nicke, weil ich keine Lust habe, schon wieder mit jemandem mich zu unterhalten. Und dann gibt's aber auch viele Tage, wo ich sage, naja, nee, der ist nicht müde, aber mein Sohn hat eine Muskelschwäche aufgrund von etc. pp. Und dann entstehen daraus wirklich häufig mal auch nette Gespräche und dann sind die Menschen auch interessiert. Ich finde, man muss natürlich häufig, und das ist auch natürlich eine Herausforderung für pflegende Eltern, ich habe zumindest die Erfahrung damit gemacht, dass auch wenn mal ein vielleicht nicht so cooler Spruch kommt, wenn man das mal kurz veratmet und dann eher positiv drauf zugeht und versucht, dort eine Aufklärung in irgendeiner Weise zu schaffen, dass das schon auch einen positiven Effekt haben kann. Und man sollte, glaube ich, auch nicht immer alles, was gesagt wird, auch wenn wir natürlich Gott sei Dank in einer Gesellschaft leben mittlerweile, wo viel auf Sprache geachtet wird, was ich auch super wichtig finde und darauf geachtet wird, nicht ableistisch oder diskriminierend sich auszudrücken, dass man gerade vielleicht bei bestimmten Generationen, bei der älteren Generation vor allem, vielleicht mal kurz das runterschlucken kann und sagen kann, pass mal auf, sagt man so nicht mehr, aufgrund von etc. pp. Und dass nur halt so auch Lerneffekt passieren kann. Ich denke, viel Lerneffekt liegt nicht darin, wenn man Leuten immer aus allem direkten Vorwurf macht, sondern selber natürlich auch so ein bisschen die Offenheit behält, was natürlich aber auch nicht immer funktioniert. Also es gibt natürlich auch Tage, wo ich einfach nur denke so, warum redest du überhaupt mit mir? Was interessiert dich das, ob mein Kind müde ist oder nicht? So nach dem Motto.
Ja, also ich habe auch gedacht, es kann ja auch sein, dass die Person versucht, Kontakt aufzunehmen, aber nie gelernt hat, wie man das anspricht und das dann halt irgendwie so, ich sag jetzt mal, so ein bisschen unbeholfen rüberbringt. Ja. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer eine Frage vom Energielevel, ne? Wenn du jetzt so beschreibst, wie der Alltag aussieht, wenn man selber vielleicht nur 2 Stunden geschlafen hat, dann hat man ja auch nicht immer die Energie, dann auf alles einzugehen und alles wegzuatmen. Oder je nachdem, wie oft man vielleicht auch schon so Sprüche abbekommen hat, sagt man irgendwann so, ja, ich kann einfach nicht mehr, ja, das mir immer und immer wieder anhören.
Total.
Weil du hast ja schon beschrieben, was du alles machst und trotzdem bist du ja jetzt auch noch engagiert und arbeitest oder bist auch bei einem Verein noch aktiv. Also Erzähl vielleicht erstmal, was machst du da und wie schaffst du das alles überhaupt?
Das weiß ich auch nicht so recht manchmal. Es gibt einen deutschen Verein rund um das Syndrom unseres Sohnes, das ist der Jacques e.V. Und dort bin ich mit im Vorstand als Öffentlichkeitsreferentin und mache eben da solche Sachen wie jetzt hier heute mit dir und versuche so ein bisschen mehr dieses Thema Leben mit Kind mit Behinderung und pflegende Elternschaft, Inklusion und so einfach ein bisschen sichtbarer zu machen, um da einfach mehr Berührungspunkte mitzuschaffen. Und mache aber auch in meiner Rolle im Vorstand so die häufig die Erstgespräche mit Eltern, die neu dazukommen, also die vielleicht gerade frisch die Diagnose haben. Das ist häufig sind es eher kleinere Kinder. Es sind aber auch wirklich häufig schon Kinder so im Alter von 26 dazugekommen. Oder es gibt, wir nennen ihn so aus Spaß immer den Opa der Gruppe, der ist ein diagnostizierter Mann mit 36. Wir sind da wirklich nicht so viele im Dachraum. Also gibt es jetzt gerade 33 Fälle, Deutschland, Österreich, Schweiz. Genau, mit denen führe ich in der Regel so die Erstgespräche, um ja sie erstmal so ein bisschen auch natürlich aufzufangen, natürlich auch zu erklären, was wir als Verein machen. Aber tatsächlich ist das meistens nicht so das Thema beim ersten Telefonat. Das ist schon eher, ich sag mal, ein bisschen psychologischerer Natur. Da geht es meistens mehr so ein bisschen um das Abholen der Eltern an dem Punkt, an dem sie halt gerade sind. Es gibt auch viele Eltern, die schon eine Weile die Diagnose haben und sich dann aber erst ein halbes Jahr später oder so vielleicht an uns wenden, auch aber schon wissen, dass es uns gibt, aber noch so ein bisschen ihre Zeit brauchen. Manche melden sich direkt, das ist sehr, sehr unterschiedlich und versucht da dann auch einfach immer so ein bisschen, deswegen mache ich das auch eigentlich wirklich gerne, immer so ein bisschen mitzugeben, dass, naja, zum einen das Kind jetzt kein anderes ist, nur in Anführungszeichen, weil es jetzt den Diagnosestempel in welcher Form auch immer hat und dass es super viele Möglichkeiten gibt, Dinge zu tun, wenn man will und wenn die passen für das Kind und die Familie, das finde ich nämlich auch immer wichtig. Es gibt ja ganz, ganz, ganz viele und auch tolle Fördermöglichkeiten, die man wahrnehmen kann. Aber man muss auch nicht alles wahrnehmen. Also man sollte schon einfach auch immer gucken, dass es für das eigene Kind passt und dass es für die Familie passt und alle sich nicht davon gestresst fühlen und da auch so anfangen, irgendeinem Ideal von was auch immer hinterher zu rennen. Und natürlich auch das, ja, dieses Thema Akzeptanz, dass das dauert und dass das auch super legitim ist, wie einfach viele Eltern beschreiben, dass ihnen voll der Boden unter den Füßen erstmal jetzt weggerissen wurde und dass sie ja einfach traurig sind und nicht so richtig wissen und auch diese ganzen Begriffe, die auf einen einprasseln am Anfang, geistige Behinderung und Muskelschwäche und was heißt das alles und Nonverbalität und überhaupt, ne, das so ein bisschen einzuordnen und was natürlich auch manchmal schwer zu beantworten ist, weil gerade auch so in unserem Syndromspektrum ist einfach die Spanne immens. Also die Kinder sind so unterschiedlich, dass es natürlich auch immer schwierig ist, den Eltern ja zu sagen, das wird der Weg sein und das, ja, schaffen natürlich auch die meisten Ärztinnen und Ärzte nicht, weil das Syndrom eben so unbekannt ist und das ist natürlich ein ganz schön steiniger Boden, auf dem man sich da so am Anfang befindet und da so ein bisschen mit durchzuhelfen. Genau, das ist das, was ich für den Verein mache, ich sag mal ehrenamtlich. Und dann arbeite ich stundenweise tatsächlich auch seit Oktober letzten Jahres im Förderverein des Kinderhospiz hier in Leipzig. Kinderhospiz Bärenherz, genau.
Okay, da würde ich gleich nochmal dazu was fragen zum Thema Kinderhospiz. Aber ich wollte nochmal kurz sagen, empfindest du das so, dass es vielleicht einfach darum geht, den Menschen, die jetzt die Diagnose neu bekommen, in welchem Alter auch immer vom Kind, einfach darum geht, ein anderes Bild zu zeichnen oder zu zeigen, was möglich wäre, weil das so ist, als würde man in einem Haus leben und da ist irgendein Raum, wo man noch nie drin war, man weiß nicht, wie es da aussieht. Einfach mal zu sagen, die Tür zu öffnen, guck mal hier. Und dass wir das vielleicht in so einer Idealvorstellung, wenn jetzt Kinder so aufwachsen wie dein Sohn in der Kita, und man das so nebenher ein bisschen mitbekommt, das gar nicht mehr so stark braucht in der Zukunft.
Ja, ich finde auch, wenn du jetzt so die Metapher quasi des Raumes nutzt, ich finde halt auch, der Raum ist ja wahrscheinlich erstmal auch leer oder vielleicht ist der irgendwie voreingerichtet, aber man kann auch die Sachen umdekorieren und man kann ansonsten auch die Sachen reinstellen, die man da gerne hätte. Und ich finde eben, das ist so ein Thema, dass jede Familie für sich eben halt trotzdem auch ihr Leben gestalten kann. Ob Behinderung oder nicht, ne? Aber gerade jetzt auch so in unserem Fall finde ich einfach trotzdem, es gibt ganz, ganz viel Tolles, Positives und man kann so viel selber mit auch gestalten. Natürlich gibt es ganz viel anstrengende Dinge drumherum, aber die Diagnose heißt halt nicht, dass das Leben jetzt eine Katastrophe wird. So. Das finde ich einfach immer sehr, sehr wichtig, den Eltern das mitgeben zu können und hoffe natürlich auch irgendwie, dass das ankommt. Aber das ist natürlich auch gerade, wenn das jetzt super frisch ist, wenn man manchmal Telefonate führt mit Eltern, die seit 2 Tagen die Diagnose haben und gar nicht richtig wissen, wohin mit sich, dann bleibt es auch häufig nicht nur bei einem Telefonat. Aber wir haben ja dann auch eine WhatsApp-Gruppe, was immer sehr gut ist, weil sich da auch gerade so die Familien in den jeweiligen Lokalen Ecken in Deutschland nochmal anders vernetzen können und sich vielleicht so treffen können. Zumindest ist da ein Resonanzraum, in dem sie sich irgendwie bewegen können.
Ja, und oft geht es ja auch darum überhaupt, dass man jemanden hat, der einen versteht, ne, der das Total. Auch erlebt hat, der das nachvollziehen kann, weil in der Theorie kann ich ja immer tolle Tipps geben und sagen so und so, aber wenn ich es selber nicht erfahren habe, dann ist es halt nie so, ja, intensiv wie jemand, der das wirklich selber schon mal durchgemacht hat. Und jetzt Absolut, die Frage, ja. Trotz allem, wenn du das jetzt so erzählst, was du alles machst, wie anstrengend der Alltag ist, warum gehst du dann ausgerechnet ins Kinderhospiz, wo man ja doch eben auch mit dem Thema Tod konfrontiert ist?
Also ich komme ja aus einem ganz anderen Jobleben. In meinem früheren Leben war ich Business Development und habe in der Strategie und der Beratung gearbeitet für große Technologieunternehmen, Automotive-Unternehmen und habe mit, wie ich immer so ein bisschen platt sage, mit sehr vielen alten weißen Männern in sehr hohen Positionen um sehr viel Geld. Also da ging es um sehr viel Geld. So, das war so das Thema und das war lange irgendwie spaßig und cool. Und da hat mir aber schon auch noch vor Schwangerschaft einfach so der Sinn gefehlt. Ich habe immer gedacht, ich habe eigentlich ein ganz gutes Kompetenzset so in dem, was ich kann. Aber eigentlich würde ich das gerne für nützliche Dinge einsetzen, für Dinge, die Sinn machen. Und es hat mir ganz arg gefehlt. Und dann wurde ich sowieso schwanger und dann war ich ja außerplanmäßig jetzt 3,5 Jahre zu Hause. Und dann hat sich tatsächlich einfach über eine Bekannte, da waren wir zum Tag der offenen Tür mal am Hospiz, einfach weil ich an dem Tag mir gedacht, es gab auch noch irgendwie einen anderen Tag der offenen Tür von irgendwas anderem. Da habe ich gesagt, nee, ich gebe jetzt nicht irgendwo Geld für eine Bratwurst oder so aus bei XY, sondern gebe ich das lieber als Spende, ne, beim Kinderhospiz aus, weil das macht einfach mehr Sinn. So. Und habe einfach auch an dem Tag nochmal mit so vielen Leuten gesprochen und eben auch damit mit der Bekannten, die halt selber auch dort arbeitet, die selber auch pflegende Mama ist. Und bin dann irgendwie relativ schnell zum Vorstellungsgespräch da gewesen, weil ich gedacht habe, das ist eigentlich das, was gerade auch so von der Flexibilität und von der Stundenanzahl am ehesten in mein Leben passt, weil sie da halt gerade noch so für so wenig Stunden so einen Support gesucht haben. Und jetzt kann ich halt tatsächlich einfach so meine Kompetenzen, die ich habe aus meinem früheren Jobleben, halt für was so Sinnstiftendes nutzen. Und ich finde halt egal, was man dort tut letztlich in der Arbeit, es ist letztlich immer für die Kinder hinten raus. Deswegen macht es immer Sinn. Und das macht, finde ich, macht einfach ganz, ganz viel Freude. Das ist einfach sehr, sehr wertvoll. Dort arbeiten ganz, ganz viele tolle Menschen und man muss einfach auch dazu sagen, dass natürlich im Kinderhospiz geht es natürlich auch ums Sterben. Da ist auch natürlich Trauer und Anstrengung und irgendwie auch Verzweiflung und gleichermaßen ist es einfach, muss man ja auch sagen, ein Ort, der für die Eltern ganz, ganz viel Entlastung bietet. Die Eltern können dorthin, gerade auch zum Beispiel, wenn es Geschwisterkinder gibt und haben wirklich mal Zeit für die Geschwisterkinder, weil das Kind, was pflegebedürftig ist, einfach toll umsorgt wird. Es ist eine sehr schöne Umgebung da, da kann man viel tun. Die haben ganz, ganz viele wunderbare Angebote. Und es ist einfach auch gleichermaßen auch ein sehr fröhlicher Ort. Also die Leute, die dort arbeiten, das sind alles einfach ganz tolle, fröhliche Leute. Und da ist ganz viel Lachen und es ist ganz viel Farbe und es ist bunt. Und es ist irgendwie auch, ja, auch einfach sehr, sehr schön dort. Und deswegen arbeite ich da sehr gerne.
Na, jetzt hast du auch da nochmal so ein ganz anderes Bild gezeichnet, auch was ich vielleicht hatte, gerade mit diesem vielen Lachen, stellt man sich das ja so spontan nicht unbedingt so vor, ne? Sondern denkt, ah, da geht's um so große Themen, da sind die Leute nicht fröhlich oder so, aber es ist schön, dass du da jetzt auch nochmal so einen Blickwechsel vorgenommen hast. Und wenn du jetzt nochmal so auf dich selbst zurückschaust, so dein früheres Ich, sag ich mal, vielleicht nochmal so Kindheit mit deinem Vater und jetzt, was würdest du sagen, wo hast du dich selber am meisten verändert?
Ich glaube, ich habe mich in allem sehr verändert. Also ich hatte witzigerweise zu deiner Frage, habe ich eine witzige Anekdote, weil ich vor kurzem nach so einem Regeltermin einfach bei meiner Frauenärztin war, die mich ja nun einfach jetzt auch schon wirklich eine Weile kennt und auch schon ohne Kind und ohne Schwangerschaft und überhaupt und so aus meinem früheren Leben einfach auch kennt. Und die hat bei meinem letzten Besuch dann so aus dem Nichts, sagte sie zu mir, Frau Sauter, darf ich Ihnen mal was sagen? Da war ich schon so, Gott, was kommt jetzt? Ich so, ja. Und dann sagte sie aber einfach so, ich muss wirklich sagen, ich habe das Gefühl, Sie sind so richtig irgendwie in ihrer Mitte angekommen. Sie sind irgendwie sitzt hier eine andere Person vor mir als noch auch vor der Schwangerschaft und als auch sicherlich noch so in der Pflegesituation mit meinem Vater. Das wusste sie tatsächlich auch irgendwie noch. Und das habe ich mir dann so Gedanken drüber gemacht. Und tatsächlich, also so anstrengend und fordernd mein Leben auch ist, muss ich halt sagen, gleichermaßen war mein Leben auch noch nie so klar. Also gleichermaßen ist es manchmal auch wie so ein bisschen einfacher, weil ich hatte noch nie so Riesenprobleme, jetzt Entscheidungen zu treffen per se, aber ich habe keine Sorge mehr, Dinge zu verpassen. Ich weiß ganz genau, wo meine Prioritäten liegen. Ich weiß ganz genau, was ich im Prinzip tun muss, damit unsere Struktur zu Hause und unsere Energiehaushalte halbwegs gut funktionieren. Also wir haben sehr enge Guidelines natürlich. Wir sind auch, kann man ganz klar so sagen, sehr eingeschränkt in unserem Leben so. Aber deswegen ist es kein schlechtes Leben. Also wir sind beide super glücklich und wir sprechen auch also als Paar immer wieder drüber, dass ganz, ganz viel auch toll funktioniert und ja, und sind einfach sehr zufrieden und es hat so eine, ja, so eine gewisse Gradlinigkeit auch mit sich gebracht, auch wenn sich das total paradox anhört, weil wir natürlich auch überhaupt nicht wissen, was so die Zukunft bringt und auch mit der Entwicklung unseres Sohnes so die Zukunft bringt, weil die Entwicklung läuft natürlich jetzt gut, aber die wird auch irgendwann stehen bleiben. Also sie sind halt auch sehr realistisch. Es kann auch sein, dass unser Sohn mit 21 auf dem Stand ist von einem 6-Jährigen. Aber das sind halt einfach so Dinge, damit gehen wir halt um und wir planen auch nicht zu weit. Und irgendwie gibt uns das ein gutes Gefühl und zusätzlich kann ich für mich persönlich sagen, dass einfach auch so die Sachen, die ich nebenher mache, eben auch so dieses Thema Aufklärung rund um dieses Thema pflegende Elternschaft und was natürlich auch so ein bisschen meine Hospizarbeit berührt und da einfach so ein bisschen, ja, diese Gedankenstrukturen zu brechen, dass das nicht alles Katastrophe ist und da mehr Offenheit zu schaffen, dass das mir einfach ein gutes Gefühl auch von Selbstwirksamkeit gibt und was zu bewegen. Ich sag mal, heroisch gesprochen, vielleicht hinten raus wirklich auch mal für die Kinder, vielleicht sozialpolitisch, gesellschaftspolitisch einfach ein bisschen besser wird. Und ich glaube, wenn wir als pflegende Eltern so alle da so ein bisschen am gleichen Strang ziehen, dass wir da tatsächlich auch ein bisschen was, ja, reißen können. Das ist so ein bisschen der Anspruch.
Ja, glaube ich auch. Zumindest habe ich schon Beispiele gehört, wo das auch funktioniert hat und will jetzt auch gar nicht einsteigen, wie das jetzt mit der neuen Bundesregierung ist.
Ja, nee.
Das wollen wir nicht in diese Richtung gehen. Ja. Weil wir waren ja eigentlich gerade bei diesem positiven Bild oder vielleicht auch so ein bisschen, dass du dir dein Leben in gewisser Weise so ein bisschen eingerichtet hast, ne? Weil, es gibt ja auch viele Leute, die jetzt ja mit normal entwickelten Kindern trotzdem vielleicht unglücklich in ihrem Job sind oder sich 1000 Gedanken machen oder an irgendeinem Punkt vielleicht hängen bleiben. Und für mich klingt das so, dass du so ein bisschen gelernt hast, egal was kommt, ja, ich mache immer das Beste draus, ne? Auch wenn das jetzt vielleicht so easy klingt und es wahrscheinlich gar nicht ist. Aber hast du vielleicht nochmal so ein Beispiel von so einem richtig schönen Moment mit deinem Sohn für uns? Einfach nochmal so ein eine Perspektive, wo du sagst, wow, das war so ein richtig toller Moment.
Da habe ich tatsächlich ganz viele. Aber ich sag mal so zwei Dinge, die ich immer wieder sage, die ich einfach ganz, ganz toll finde, ist, dass wir wirklich einfach auch zwei große Hobbys teilen. Also wir gehen zusammen reiten. Das ist ganz, ganz toll. Also das ist wirklich wunderschön, vor allem, weil mein Vater auch Reiter war und mit dem war ich auch, als er im Rollstuhl saß, habe ich den irgendwie noch aufs Pferd hochgehievt. Und mit meinem Sohn gehe ich auch reiten. Und das ist einfach nur, also das überhaupt Allerschönste. Das ist ganz, ganz toll, wenn wir da einfach gemeinsam wirklich durch die Natur reiten und auch wirklich, also wir wirklich auch so traben gemeinsam und so. Also es ist, ich sag mal so, mein Traum wäre, dass wir tatsächlich das irgendwie mal schaffen, dass wir so nebeneinander jeweils auf einem, also sitzen zusammen in der Regel auf dem Pferd, aber dass wir einfach mal so zusammen ausreiten können. Das wäre wirklich toll. Und dann ist ein anderes großes Hobby sozusagen von ihm ist halt Musik. Also er liebt tanzen, er liebt Musik hören, er liebt Instrumente. Er hat jetzt gerade feinmotorisch endlich mal rausgekriegt, wie er diese Saiten von der Gitarre anfassen muss, dass die Töne machen. Und jetzt sind wir quasi Mitglied in einer Band, die hier von der Lebenshilfe in Leipzig quasi zustande gekommen ist. Und das sind eigentlich, da habe ich mich auch so gefreut über diese Offenheit dort, weil eigentlich sind das erwachsene Personen mit Behinderung. Und ich habe aber einfach angerufen und habe den halt von meinem Sohn erzählt und dann meinten, ja, kommt halt einfach mal rum. So. Und jetzt gehen wir halt jetzt seit Samstag dort zur Band. Ich meine, wenn die dann wirklich loslegen und so, müssen wir immer rausgehen, weil unser Sohn verweigert Kopfhörer. Ist dann einfach zu laut. Aber so am Anfang findet er es ganz toll. Und daraus hat sich jetzt auch entwickelt, dass eine FSJlerin, die eben dort arbeitet, einmal die Woche mit ihm dort in der Lebenshilfe jetzt Musik macht und einfach, die spielt unterschiedliche Instrumente und singt für ihn und er findet das ganz, ganz toll. Und das ist einfach super schön. Das ist halt auch sowas, wo ich manchmal einfach sage, man muss halt auch fragen. Also nur weil dann jetzt da steht, ne, das ist für Erwachsene oder Jugendliche oder wie auch immer, ist egal. Ich rufe dann da trotzdem an und frage halt, ob wir nicht dazukommen können. Und klappt halt auch manchmal.
Ja, das ist, glaube ich, schön. So dieses, wenn man selber offen ist, dann kann Sachen entstehen, die man sich vorher gar nicht vorgestellt hat oder so, ne? Und dann einfach so Begegnungen oder so. Das ist jetzt auf jeden Fall ein sehr schönes Bild, was ich da im Kopf habe. Oder eigentlich zwei, ne? Reiten und Musik. Gibt's denn noch irgendwie so einen Tipp, den du an andere Eltern hast, wenn die vielleicht noch neu die Diagnose haben und eben, ja, noch so alles vor sich haben, diesen ganzen Weg?
Ich glaube tatsächlich, der größte Tipp ist immer, sucht euch Eltern, die einen gleichen Lebensalltag haben in der pflegenden Elternschaft. Ich finde, manchmal ist es gar nicht so relevant, die gleiche Diagnose zu teilen der Kinder, sondern ich finde, der Alltag ist tatsächlich entscheidender, dass man Eltern hat, wo das Verständnis für die eigene Lebenssituation da ist, unabhängig sozusagen von der Behinderung. Da fand ich immer, das hat ganz, ganz häufig ganz, ganz viel gebracht, weil wenn man sich dann verstanden fühlt und dann vielleicht für seine eigene Situation noch mehr Tipps bekommt, dann gestalten sich sicherlich viele Dinge auch ein bisschen anders. Und vor allem wahrscheinlich für jede Eltern, aber auch nochmal einfach besonders für pflegende Eltern, einfach absehen von Vergleichen. Also beim eigenen Kind bleiben, beim eigenen Bauchgefühl fürs Kind bleiben, und sich auch nicht so stressen lassen von allem, was drumherum passiert oder teilweise vielleicht auch irgendwelchen Zusatzdiagnosen und Entwicklungszeichnungen, die auch Ärztinnen, die vielleicht nicht so empathisch sind oder so, manchmal an den Tag legen. Nicht alles muss so passieren, wie Fachpersonal in Anführungszeichen immer mitgibt. Genau.
Ja, das ist schön, wie du es so beschreibst. Das ist ja eigentlich auch so die Grundidee von Mein Herz lacht gewesen, zu sagen, gegen diese Einsamkeit, ne? Dass irgendwer in deiner Nähe versteht dich, du weißt nur nicht, dass es diese Person gibt. Und das war ja so die Grundidee der Vernetzung, zu sagen, unabhängig von der Diagnose, eine Person, die dich versteht, die ähnliche Themen einfach hat, sich da zusammenzutun. Und das kann dann schon ganz viel bringen, ne? Und deswegen ja diese Ortsgruppen und alles. Das waren einfach, ja, ich glaube, das ist so diese Grundbotschaft, du bist nicht alleine und es kann alles ganz anders werden, als du es dir vielleicht vorgestellt hast am Anfang. Und es gibt ganz viele Möglichkeiten, ne, um nochmal so diese große Perspektive aufzumachen. Wir haben am Schluss vom Podcast immer drei spezielle Abschlussfragen. Versuch gerne, die möglichst kurz zu beantworten. Und bei der ersten geht es auch nochmal ums Thema Emotionen, nämlich was bringt dich total auf die Palme?
Der Satz, der sieht ja gar nicht behindert aus.
Okay, ja, da habe ich auch gleich so ein Bild vor Augen, müssen wir nicht viel mehr dazu sagen. Was hilft dir im Alltag nach einer stressigen Situation wieder runterzukommen?
Sport und frische Luft.
Und wahrscheinlich auch Reiten, nehme ich jetzt mal an. Oder ist das auch bei dir Sport?
Reiten schaffe ich alleine tatsächlich nicht mehr. Das mache ich mit meinem Sohn zusammen. Er macht Kraftsport und das mache ich sehr regelmäßig oder auch unregelmäßig, falls es ein sehr schlimmer Tag war, dann gehe ich nochmal.
Okay. Und was ist dein persönlicher Herzenswunsch?
Ich würde sagen, akut ist der vielleicht sogar ein bisschen materialistisch, aber ich hätte tatsächlich so als 5-Jahres-Plan, fände ich das voll schön, wenn wir ein eigenes Pferd hätten irgendwann mal. Wenn wir das ja irgendwie abbilden könnten, dass wir da einfach wirklich dann auch mal an so einem Nachmittag nach der Schule oder so einfach hingehen können und draußen sein können und beim Pferd sein können. Das wäre so ein aktueller Herzenswunsch.
Ja, ich kann mir das so vorstellen und habe jetzt so gedacht, eigentlich bräuchtet ihr ja zwei, ne, wenn du mit deinem Sohn, wenn ihr so nebeneinander reiten will, aber man will ja auch nicht zu viel.
Und fangen wir mal klein an.
Genau, fangen wir klein an und vielleicht ja auch, man weiß ja nie, was sich so ergibt oder auch nie, wer jetzt irgendwas hört. Oder wir hatten auch schon mal in einem Podcast, dass dann Spenden gesammelt wurden für so einen Begleithund. Wer weiß. Da drücke ich auf jeden Fall die Daumen, dass sich dieser Wunsch erfüllt. Und dann sage ich jetzt aber erstmal vielen Dank für deine Offenheit und dass du, glaube ich, in so ganz vielen Punkten so einen Perspektivwechsel ermöglicht hast, weil du von deinem eigenen Perspektivwechsel erzählt hast. Und ja, ich glaube, da waren so ganz viele inspirierende Anregungen drin. Deswegen Dankeschön, dass du hier bei uns warst und das alles erzählt hast.
Sehr gerne.
Dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag und sag tschüss.
Tschüss.
Wie wir gerade gehört haben, kann ein Perspektivwechsel im ersten Moment überfordern oder sogar wehtun. Doch wenn wir uns darauf einlassen, kann er uns in ganz neue Richtungen führen. Jule hat ihren Weg in ein glückliches Leben gefunden und das Beispiel ihrer Kita zeigt, wie selbstverständlich ein Miteinander ohne Berührungsängste funktionieren kann und wie sehr Offenheit neue Möglichkeiten schafft. Wenn du mehr über das Char-Gibbs-Syndrom erfahren möchtest, findest du den Link zum Verein in unseren Shownotes. Und wenn du wissen willst, ob es in deiner Nähe auch Familien mit einem behinderten oder chronisch kranken Kind gibt, dann schau auf unserer Website unter Angebote und lokale Gruppen vorbei. Dort siehst du unsere Deutschlandkarte, die sich schon sehr gut gefüllt hat. Jetzt erstmal danke fürs Zuhören. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, deine Christine.